Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Dezember-Ausgabe und damit auch der letzten Ausgabe Palaver für das Jahr. Mein Name ist Christian Müller und im Namen von Jazzkur schicke ich euch einmal ein ganz grosses Dankeschön fürs Zuhören. Treu, spontan, gelegentlich, sporadisch, selten, bisher noch nie zum letzten Mal und ab jetzt regelmäßig. Dankeschön. Palaver mit inspirierenden Gesprächen über Jazz und die Welt könnt ihr nicht nur hier im Jazz-Podcast geniessen, sondern regelmäßig auch live bei uns auf der Bühne. So wie zum Beispiel das folgende Gespräch mit der Anja Illmeier von Intact Records, aufgezeichnet am 17. November 2025 in der Postremise Chur. Intact feiert 2026 seinen 40. Geburtstag. Grund genug für ein Palaver über die Steg und den Aufbau von dem Label, über die Arbeit mit den Künstlerinnen und natürlich über die geplanten Feierlichkeiten im kommenden Jahr.
Jazzkur Podcast.
Begrüßt bitte mit einem herzlichen Applaus Anja Illmeier von Intact Records. Anja ist eine Buchhändlerin, gelernte Kulturmanagerin, engagiert sich und hat sich engagiert in diversen Festivals, führt den Verein Freundinnen von Irene Schweizer, ist mehrere Jahre im Vorstand von Sonar bzw. von Vorgängerorganisation und arbeitet seit 15 Jahren beim Schweizer Label Intact Records. Danke für deinen Besuch. Schön bist du da. Warum ist sie da? Warum schwätzen wir über Intact? Wir tun ein bisschen vorgreifen. Nächstes Jahr, und der Podcast erscheint dann ein Jahr, also in wenigen Tagen, für die, die jetzt dann am Radio, kann ich nicht sagen, im Internet zuhören, feiert Intact Records 40 Jahre Geburtstag. Und das ist der Grund, warum ich gefunden habe, wir laden jemanden ein, in dem Fall Anja von Intact, die uns ein bisschen erzählt über das Label, einen Einblick gibt und warum sie immer noch da ist und wie es angefangen hat und was für Partys geplant sind. Das finden wir dann raus. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage. Plattenlabel, Recordlabel oder schlicht Label? Der Begriff bezieht sich auf das Etikett auf der LP. Heute, mit Musikstreaming und Online-Veröffentlichen, braucht es noch Plattenlabels?
Ja, es braucht Plattenlabels, es braucht CD-Labels, es braucht Musiklabels. Also, ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass es auch Institutionen gibt, wo sich für die MusikerInnen einsetzt, ihre Musik vertreibt, weil die Welt wird nicht einfacher, auch im Musikbusiness. Und da ist ein Label, das doch seine Kräfte irgendwie bündeln kann, wichtig, dass die Musikschaffenden sich auf ihr Kerngeschäft sozusagen können konzentrieren können. Das ist das Musikmachen, das Musikkomponieren. Und da nehmen wir, glaube ich, ganz eine wichtige Arbeit ab.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auf dieser Platte, auf dem Label einmal gestanden ist, Intact Records oder auf der CD und die Leute heute bei Spotify und Co. das nicht mehr lesen, hat man noch Sichtbarkeit als Plattenlabel? Oder ist man gar nicht mehr gelabelt? Wie nimmt man euch noch wahr in dieser Zeit jetzt?
Ja, also Spotify oder überhaupt Streamingdienst ist eine ganz andere Konsumation von Musik, wo jetzt, sage ich, nicht unser Hauptaugenmerk ist. Wir verkaufen mehr CDs denn je. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir auch mehr Vertriebskanäle immer noch öffnen, also in anderen Ländern erwerbbar sind oder irgendwie, dass wir Vertrieb haben und die arbeiten mit Musik zusammen. Es gibt auch wieder, zwar in grösseren Zentren gibt es wieder mehr Musikgeschäfte, also nicht wie in den 90er, 80er, aber es gibt wieder eine Gegenbewegung, es gibt mehr Orte, die auch wieder nur LPs haben. Wir machen keine LPs, das ist schon mal vorwegzunehmen. Aber ich glaube, die, die das Label kennen, das steht auch für ihren Namen, für ihre Qualität, für ihre Art von Musik. Und die orientieren sich auch an dem. Und es ist, glaube ich, seit 40 Jahren das gleiche
Logo. Wir hören nachher zu eurer Haltung und zur Musik noch. Du hast jetzt gerade Zahlen angesprochen, noch nie so viel verkauft wie jetzt. Ein Raunen gehört, ein ganzes Scheuchs. Kannst du uns schnell ein bisschen einen Blick geben über die Zahlen? Also jetzt nicht absolut, aber vielleicht hochs oder tiefs? Oder warum das plötzlich so viel?
Ich glaube, es hat wirklich mit diesen Vertriebskanälen, dass man halt mehr, wir haben seit ein paar Jahren die Möglichkeit, dass wir auch direkt Kunden können in Amerika, wo einer der wichtigsten Märkte für die Art von Musik ist, die wir machen, können wir unseren Vertrieb bieten das an, dass sie direkt den Kunden kann es über Bandcamp, das ist auch eine Plattform, ein Online-Store, wo sehr MusikerInnen freundlich ist, das anbietet. Und so können wir eigentlich die Sachen nicht mehr aus der Schweiz rausschicken, sondern wir haben dort halt wie jemand, der das für uns macht, also der Vertrieb dort. Und so kommt der Kunde auch relativ schnell die Musik über. Ich glaube, es hat schon auch mit Orientierung, wie wir uns auch musikalisch geöffnet haben über die Jahre in eine andere Richtung. Es hat mal angefangen im Free Jazz. Mittlerweile sind wir ganz woanders. Aber auch immer noch, man vergisst die Historie nicht. Und man bezieht sich auch immer wieder. Es sind immer wieder so Kreise und sie haben Schnittpunkte, Schnittbereiche. Aber es gibt auch wieder dann ganz neue Sachen, neue Felder, wo sich auftun. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales.
Noch kurz noch eine Zahl vielleicht. Wie viele Produktionen veröffentlicht ihr im Jahr? Wie viele einzelne Werke?
Letztes Jahr waren es, glaube ich, 18 gewesen. Vorletztes Jahr 17. Es ist so um D3.
Und über die ganze Zeit sind wir dann von jemandem.
Ja, jetzt, also wir haben natürlich nicht mehr, also damals, wo es gegründet wurde, ist da jetzt, glaube ich, einige pro Jahr oder zwei. Genau, jetzt sind wir gerade bei der 450. Produktion, wo man, die kommt jetzt dann im neuen Jahr raus.
Und man kann alles noch bestellen aus dem sogenannten Backkatalog, heisst das, glaube ich.
Ja, genau. Nein, es ist alles noch. Digital ist sicher alles erhältlich. Physisch gibt es 2-3 Titel, die nicht mehr erhältlich sind. Und eine Zahl hat man einfach schlichtweg vergessen.
Auslo.
Ja, das haben wir erst Jahre später genau gemerkt.
Du hast schon ein bisschen angetönt, wie es angefangen hat. Da gehen wir jetzt hin. Nächstes Jahr feiern wir 40 Jahre Intact Records. Kannst du uns kurz einen historischen Abriss geben? Ich weiss aus dem Vorgespräch, du betonst, dass du nicht dabei warst.
Nein.
Aber.
Also, ich wäre gerne dabei gewesen. Es war, glaube ich, eine wahnsinnig spannende Zeit in Zürich.
Aber du weißt, was passiert ist und wie es ein bisschen gelaufen ist. Nimm uns mit, erzähl.
Genau. Also es hat eigentlich angefangen 1984 in der Roten Fabrik. Globus-Krawall waren sie. Die jungen Leute haben sich aufgelehnt, dass sie halt kein alternatives Kulturzentrum gibt. Wir haben vorhin auch darüber geredet, über die Oper, wo halt irgendwie dazu mal schon rechte beträchtliche Beträge bekommen haben. Und die Jungen haben das nicht mehr hingenommen. Und dann ist in der Roten Fabrik ist dort das Zentrum entstanden für die jungen Leute. Oder sie haben sich das genommen, auch erkämpft, darf man schon, wahrscheinlich schon auch sagen. Und dort hat 1984 das erste Taktlos-Festival stattgefunden. Und das ist aufgenommen worden und das ist Irene Schweizer mit George Lewis, Joël Leandre, Maggie Nichols, Günther Baby Sommer, die sind dort halt aufeinander getroffen. Ich weiß nicht, ob das erste Mal, aber in dieser Konstellation glaube ich schon. Und so hat das eigentlich angefangen und man hat Patrick Landolt, der das Label gegründet hat, der ist WOTS Mitbegründer auch gsi, hat aber auch grossi, hat früher Jazz in Thalwil gemacht und ist dann auch dort, hat dort mitgewirkt und hat dann gefunden, das Konzert, das ist so bahnbrechend gsi, aber sie hat auch nicht, die hat nichts mit Labels am Hut gehabt, hat aber gefunden, das muss irgendwie rauskommen. Und 1986 ist dann der Verein gegründet worden, Intact Records, und dann hat man die Scheibe, die Platte damals rausgegeben. Und damals, also und jetzt, glaub, bis 2006, 2007 hat das eigentlich parallel als Hobby gemacht. Er ist Journalist eigentlich primär, aber eben auch hat Konzerte gemacht, hat viel für die Szene in Zürich und in der Schweiz gemacht und aber auch international gearbeitet, hat immer das Label auch gesehen, dass es am Anfang hat es mit der Irene angefangen, weil die Irene ist bei Free Music Production in Berlin rausgekommen, ein anderes Label, das sehr wichtig ist. Genau, und aber die Musik war wie da in der Schweiz nicht erhältlich gewesen und ist eine von den wichtigsten Künstlerinnen jetzt in unserem Bereich von der Musik, die da nicht gehört hat können werden. Und so hat er dann damit angefangen, die Sachen in den Katalog aufzunehmen. Und seit am Anfang, die ersten 20 CDs sind viel um die Irene, aber auch um Barry Guy, London Jazz Composers, vieles der Schweizer Szene im Austausch auch mit MusikerInnen weltweit. Und auch in DDR ist der Patrick gereist, ist dort an die Festivals, hat das Zentralquartett rausgegeben, ist mit der Irene in DDR gereist, an Konzerte hat sie begleitet. Und so ist das eigentlich immer parallel zu seinem Hauptjob bei der WOTS gsi. Und dann, glaube ich, 2006, 2007 hat er gesagt, so, und jetzt setze ich alles auf eine Karte und mache das Label. Und ich bin dann 2010 dazugekommen. Genau, und es ist eigentlich dort, damals, als ich dazugekommen bin, haben wir, glaube ich, sind wir beim 160 gsi oder so. Ich glaube, CD 161. Und ja, da haben wir 6-7 Produktionen gemacht. Und jetzt ist man bei 18. Genau. Und es ist eben gerade das Amerika, Willisau, Jazzfestival Willisau ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wo wir enge Bezüge dazu haben. Irgendwie ist viel Musik, die dort gespielt worden ist, auch die Irene, der Pierre Favre und die Zusammensetzungen dort, das ist auch immer wieder bei uns im Katalog vorkommen. Und zum Beispiel die Aufnahme von Cecil Taylor, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, in welchem Jahr, aber das war ein sehr legendäres Konzert gewesen. Und das ist, dass der Patrick hat das rausgeben konnte, ist er dann nach Amerika gereist. Und dass der hat, ich glaube, es ist 2001, genau, und hat dann den Vertrag eigentlich beim Cecy Taylor müssen unterschreiben lassen, dass er das rausnehmen darf. Und er ist, glaube ich, eine Woche da und jeden Tag beim Cecy, aber er hat nie unterschrieben. Und am letzten Tag hat er gesagt, du musst jetzt, ich muss wieder heim. Genau. Und das ist dann auch, sind so ganz viele kleine Geschichten, die eigentlich das Label irgendwie ausmachen, wo ihre Besonderheiten haben und ich glaube eine Leidenschaft von Patrick, der ja, ein Pionier irgendwie und ein Glaube daran, dass das ja, irgendwie dass wichtig ist irgendwie für die Schweizer Szene, aber auch für die internationale Szene und der Zusammenhalt irgendwie.
Wo du dazu gekommen bist, hat es ja schon alles gegeben, Internet, Computer.
Mhm.
Als er angefangen hat, das alles noch nicht gegeben, hat er erzählt, wie man ein Plattenlabel oder wie man CDs oder Platten hier mal noch veröffentlichen kann. Unter diesen Umständen hast du da einen Einblick bekommen von ihm oder hat er da mal erzählt von?
Ja, er hat viele Fehler gemacht. Die erste LP, die eigentlich rausgekommen ist, hat er den Schlitz auf der falschen Seite geplant. Also hat irgendwie wie sagt man, das Cover, das Sleeve hat eigentlich, also man nimmt es verkehrt raus. Und das sind, aber er ist einfach so ein Enthusiast und er ist so jemand, der findet, jetzt machen wir, jetzt gehen wir das an und vielleicht auch, vielleicht passieren dann auch irgendwie Sachen, die nicht gerade perfekt sind, aber ich glaube, das wird dann durch die Leidenschaft wieder überspielt. Und ich meine, ich bin gerade jetzt ein bisschen am Aufräumen bei uns im Keller. Wir haben einen Keller mit CDs. Aber dort hat es zum Beispiel auch noch Bänder. Und also da stehen noch so, Schachteln, also so Metall-Cases rum. Und ja, dort drin sind die Bänder. Und ich bin gerade vor, wann war das? Vor längerer Zeit bin ich mal im Studio gewesen und dann habe ich wirklich mit diesen Bändern und wir haben dann das überspielt. Und das ist natürlich, das habe ich nicht mehr miterlebt. Aber es gibt so ein bisschen einen Einblick. Es hat sicher noch mehr Platz gebraucht als jetzt. Einfach um das Ganze zu lagern.
Du hast vorhin von Musik erzählt und von der Entwicklung, die das Label ein bisschen durchgemacht hat, musikalisch. Jazz hat ja schon damals eine Reise hinter sich gehabt. Und bis heute ist Jazz und improvisierte Musik so breit gefächert, dass man fast jeder kann glücklich machen, wenn er sich traut, in die Richtung zu hören. Wie war das bei euch? Was sind so die grossen Schwerpunkte vielleicht immer gewesen und was hat sich verändert?
Ich glaube, es ist vielleicht nicht der musikalische, also ich sage jetzt mal, es ist schon eher der Mainstream-Jazz kommt wenig bei uns vor. So, aber es sind mehr Haltungen gewesen, die vielleicht bestimmt haben, wie das Label sich musikalisch ausrichtet. Also Patrick hat von Anfang an sehr viele Frauen gefördert im Katalog. Es sind der Austausch, die African Americans haben einen Platz bei uns gefunden, aber auch die verschiedenen Szenen, sei es in Europa, Berlin, New York, Brooklyn, die Schweiz. Es sind immer die Austauschsachen gewesen, die er gefunden hat. Irene mit, zum Beispiel mit dem Trio 3, mit dem Oliver Lake, Reggie Workman und Andrew Seary, da hat er die Kollaborationen sozusagen initiiert oder sie zusammengebracht und gesagt, hey, spielt doch zusammen. Ich glaube, es sind wirklich so, sind Haltungen und aber auch schon seine Interessen auch, oder wo er einfach gefunden hat, Qualität zieht sich eigentlich durch alles, dass Qualität von der Musik muss stimmen. Genau. Jetzt sag ich, es gibt schon ein paar Standards-CDs. Ich meine, Standards ist etwas ganz Tolles. Aber es ist vielleicht, ihn hat es dann noch wie um die Ecke gedacht, dass der Standard vielleicht fast nicht mehr gehört. Und dort hinten, dort hat es ihn noch mehr interessiert. Vielleicht war das noch so etwas, wo man jetzt vielleicht feststellt. Aber ich glaube, es war ja auch immer sehr eine Offenheit da gewesen.
Und heute?
Heute ist es breit. Ich meine, wir haben auch viel, es geht manchmal schon fast in den Hip-Hop-Bereich, habe ich das Gefühl. Ich finde es immer wieder erstaunlich, viele Leute haben eine Abneigung gegen Jazz, aber trotzdem wird alles in Jazz reingepackt, was man noch kann. Irgendwie, das ist eben Jazz und so. Aber ich glaube, es gibt auch was ich so merke immer wieder, dass viele Leute sagen, ich mache keinen Jazz. Aber ich frage mich dann immer, was ist eigentlich Jazz? Also, ich glaube, es ist auch eben so das Miteinanderspielen und sich austauschen und das Musizieren. Es ist ein anderes Musizieren als irgendwie vielleicht im Pop-Bereich. Es ist ein anderes Hören. Man lernt an, man hat wie eine Basis, eine andere, wo man miteinander drauf spielen kann.
Welche Rolle, um kurz vor Musik wegzukommen, spielt Politik in dieser ganzen Zeit im Label? Ist es überbewertet, wenn ich das so rauslese? Oder ist es doch auch immer ein Teil gewesen? Du hast über Haltungen geredet, du hast über die Anfänge geredet in dieser Zeit, die sehr politisch war oder wo die Jungen sehr aktiv und laut politisch waren. Ist das ein Teil gewesen?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie hat sich das durchgedreht?
Ja, so ein Moment, den ich gerne erwähne, ist einfach zum Beispiel, die Irene hat an einem Festival gespielt, wo, wie hat es, Zürcher Jazz Festival, glaube ich, geheißen sogar. Und das war im Volkshaus gewesen, und das ist irgendwie von einer Bank unterstützt worden und die haben Gelder vom Apartheid-Regime verwaltet. Und da hat es dann geheißen, ihr dürft ja nichts politisch sagen. Und dann, die Irene war eigentlich immer jemand. Sie war nicht jemand, der mit den Ellbogen führen ist, aber sie hat immer eine Haltung gehabt und ist eingestanden für Sachen. Auch, dass sie lesbisch war, hat sie sehr früh eigentlich öffentlich gemacht. Und hat nichts Grosses drumherum, es war einfach ein Fakt. Und dort haben sie dann zum Beispiel, sie hat im Duo mit dem Louis Moholo gespielt. Und dann hat es geheißen, sie dürfen nichts sagen. Und das ist natürlich irgendwie, das ist ein Ohnmachtsgefühl. Und dann haben sie aber einfach irgendwie 10 Minuten Free Mandela gesungen während ihrem Konzert. Und das ist dann schon, man hat immer wieder Weg gefunden, dass man sich politisch äußern kann. Und auch der Patrick ist sicher sehr, der hat auch als Journalist, eben, ist immer ein gewisses Spektrum, unterwegs und für das ist er eingestanden und er ist auch sicher jemand, der auch einfach das Zeug angesprochen hat. Und ich meine, bei uns ist auch, unsere Arbeit ist immer sehr politisch. Auch Kulturpolitik, keine Infrastrukturförderung, das betrifft uns tagtäglich.
Wie hat sich das ausgewirkt? Vielleicht auch auf Geld, Situation, die Haltung, ist das hilfreich gewesen oder sogar schädlich? Also was heisst schädlich? Das heisst nicht, dass man die Haltung in Frage stellen würde, aber hat das auch Sachen verhindert? Und hat es geheissen, nein, kriegen kein Geld oder das unterstützen wir nicht?
Ach, also das habe ich jetzt nicht direkt erlebt. Es ist mehr so, es gibt in der Schweiz so Labelförderung, es gibt Verlagsförderung für Buchverlage, aber es gibt zum Beispiel keine Verlagsförderung für Musikverlage. Und das, da leiden zum einen wir, aber indirekt leiden halt auch die MusikerInnen. Die reine Projektförderung, das hilft uns nicht. Wir können so, auch wenn wir unterstützt werden, dann fördern wir indirekt die MusikerInnen. Ohne die können wir ja gar nicht arbeiten. Also es braucht wie beide Seiten. Aber wenn wir nicht eine gute Basis haben, dann können wir zum Beispiel weniger junge Leute fördern. Also es ist einfach, wie dann setzt es halt eher auf jemanden, wenn du kein Geld hast und du hast die Auswahl zwischen jemandem, den du aufbauen musst und jemandem, der etabliert ist. Und du hast kein Geld, dann nimmst du eher jemanden, der etabliert ist, wo du nicht musst zuerst noch viel investieren sozusagen. Und es würde auch einfach, ich meine, es sind nicht riesige Beträge, aber es sind irgendwie Beträge, die trotzdem einfach, es sind Leute, die arbeiten, wo doch auch einen Lohn haben und ja irgendwie und auch eine Infrastruktur brauchen und das zahlt sich einfach nicht nur allein, also sonst muss es einfach über die andere Seite machen, über die Musikerinnen und Musiker. Das ist auch nicht irgendwie der richtige Weg, denke ich. Von dem her, es ist schon immer eine politische Arbeit gewesen, ob sie uns geschadet hat, dass wir das auch laut sagen. Ich glaube nicht, man kann Sachen sehr anständig sagen und einfach immer wieder den Finger drauf heben und nicht loslassen. Also bis sich etwas ändert. Und dann kannst du auch mal Danke sagen.
Lass uns noch ein paar Highlights beleuchten aus diesen 40 Jahren oder vielleicht ein, zwei. Gibt es irgendetwas, was du weißt aus einer früheren Zeit oder auch etwas aus dieser Zeit, seit du dabei bist, wo du sagst, wow, doch, das ist ein absolutes Highlight bei Intact Records, das dürfen wir erwähnen.
Ja, ich glaube, also 2011 hat Irene in der Turnhalle gespielt. Und das ist für mich... Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung vom Jazz gehabt. Also ich bin 2010 dort reingekommen und ich habe Irene nicht gekannt. Und es ist dann schon so ein bisschen so, oh, sie kennt Irene nicht, aber ja, wir versuchen es jetzt. Und dann ist dann... Und das erste Jahr habe ich eigentlich sehr wenig mit der Irene zu tun gehabt und sie hat mich wirklich geprüft. Und dann habe ich mit ihr das Konzert in der Tonhalle mit All Blues zusammen und Patrick haben mir das organisiert. Und das ist dann wie so, okay, sie kann etwas. Und das ist aber auch, sie ist dort reingekommen in den Saal und es hat einfach Standing Ovation am Anfang gegeben. Und das ist so eine Art von dieser Hochkultur, wo dann sie in dem Ort war. Oder zum Beispiel 2012, haben wir ein Festival organisiert in New York. Haben wir Schweizer, glaube ich, mit 12 oder 13 Schweizer Musikerinnen übergebracht und haben dort eigentlich so neue Bands zusammengestellt. Oder es sind einfach Musikerinnen aufeinander getroffen, die sich noch nie vorne gesehen haben. Also Gabriela Friedli hat mit dem Tony Malaby gespielt oder Lukas Nickli mit Melvin Gibbs und dem Elliot Sharp. Und das hat Patrick zusammengebracht und kuratiert. Und zum Teil sind da wirklich auch Kollaborationen nachher entstanden. Die Julian Sartori zum Beispiel mit der Sylvie Gouve, sie ist das erste Mal. Das war im legendären Club The Stone von John Zorn. Und das war wahnsinnig. Also ich war irgendwie 24 und durfte drei Wochen in New York sein. Und es ist wie so, jeden Abend warst du in diesem Club und hast ganz viele Leute getroffen. Und hast einfach, dort habe ich gemerkt, was Intakt für ein Standing hat. Also in Amerika, im Ausland, habe ich das Gefühl, ist unser Standing viel grösser. Und vielleicht ist es auch die Kultur, dass man es einfach eher sagt. Die Schweizer ist vielleicht eher so ein bisschen... Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind immer rechtfertig in der Schweiz und in Amerika. Wir sind mit ganz vielen CDs dort über. Und wir sind, glaube ich, mit keiner einzigen zurück. Die haben uns alles gekauft. Das ist dazu, als haben wir noch keinen Vertrieb gehabt, der direkt verkauft hat. Und das hast du dann gemerkt.
Ja,
es gibt ganz viele Highlights. Aber ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die mir sehr geblieben sind.
Du hast so ein bisschen der Pioniergeist unterstrichen vom Anfang und von den ersten Jahren. Wie viel ist noch da vom Pioniergeist heute? Und wie viel ist jetzt schon einfach auch Business, Musikbusiness im besten Sinn bei euch? Aber einfach wirklich einfach Arbeit, Arbeit. Und kann man noch etwas aufbauen? Gibt es noch was aufzubauen? Oder ist es ein Verwalten, abgesehen von den Veröffentlichungen, das Kerngeschäft?
Ja, ich glaube, man muss wahnsinnig flexibel immer sein. Also ich meine jetzt gerade im August den Zollhammer und den Post, der nicht mehr verschickt. Ich meine, du musst einfach irgendwie plötzlich... Dein Vertrieb braucht CDs, du hast keine. Und siehst, ah, der Musiker ist gerade da. Hey, kannst du noch ein Kistchen mit übernehmen und dann dort am Vertrieb schicken? Es sind so, man muss immer so agil sein und überall sich irgendwie noch versuchen, so durchzuschlängeln. Also, ich glaube, es ist vielleicht nicht Pionierarbeit im eigentlichen Sinn. Weil das ist einfach, das ist passiert. Das ist der Patrick. Aber wir versuchen schon, den Geist weiterzutragen und irgendwie so, ja, auch einfach mal machen im Rahmen des Möglichen, weil es ist halt schon einfach, es ist vieles komplizierter geworden. Also ich meine, wer schon mal ein Päckchen nach Amerika als Privatperson geschickt hat, ich meine, mittlerweile, was du alles musst ausfüllen und Etiketten ausdrucken und online und eine Excel-Liste, weiss ich. Das ist ein Irrsinn. Und das nehmen wir aber auf uns, weil wir einfach überzeugt sind, dass es... Ich finde es immer noch toll, wenn jemand aus Argentinien schreibt und sagt, ich hätte gerne die CD, dann mache ich das Päckchen noch so gerne. Weil es erfreut mich, wenn ich weiss, dort hinten hockt jemand, der hört unsere CD, unsere Musik. Und nicht streamen.
Ja. Wow. Wir haben jetzt über die Arbeit geredet, ganz kurz vielleicht. Wie gross ist das Team? Wie muss man sich das vorstellen? Wo sind ihr daheim am Arbeiten?
Wir sind in Zürich, in der Binz und der Mütliberg. Seit 15 Jahren sind wir, glaube ich, jetzt in dem Büro. Wir teilen das Büro, wir sind eine geteilte Infrastruktur mit dem Taktlos-Festival, am Unerhört-Festival und dem Verein Freundinnen und Freunde für ihren Schweizer. Genau. Wir sind 5 Leute, die bei Intakt arbeiten. Genau. Und haben aber alle Teilzeitstellen. Wir haben einen Musiker, der das nebenberuflich oder ja, je nachdem, was halt gerade Hauptberuf ist. Genau. Genau. Ja, sind eigentlich ein sehr tolles Team, finde ich. Und haben einen super Vorstand im Hintergrund, wo auch der Patrick zum Beispiel noch dabei ist. Der hat sich aus dem Tagesgeschäft vor ein paar Jahren zurückgezogen, aber so hindurch ist er auch sehr beratend, immer noch da und man kann jederzeit anrufen. Das sind sehr wohlwollend irgendwie. Genau.
40 Jahre. Wir kommen in die Schlusskurve. Wie feiert man ein Plattenlabel, das 40 wird? Im Jazz? Gibt es ein Konzert? Gibt es ein Festival? Gibt es eine Reihe? Gehen wir eine Serie von CDs raus? Was ist der Plan?
Ja, ich glaube, also wir haben natürlich lange überlegt, was macht man. Und wir haben dann aber gefunden, wir wollen nicht klotzen. Also irgendwie so, man muss nicht etwas, eine riesige Kiste jetzt anziehen. Das passt irgendwie nicht zu uns. Und wir machen wie so über das Jahr verteilt Spotlights. Wir sind in verschiedensten Clubs in der Schweiz, haben wir wie Gastrecht und machen eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Orten. Und tun dort 2 Abende kuratieren oder eine. Oder wir sind an einem Festival und machen dort einen Abend. Also, dass wir wirklich zu den Leuten und zu den Orten gehen, mit denen, wo wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Dass wir auch so ein Danke sagen, dass wir zu den Leuten gehen und nicht, dass wir irgendwo einfach so kommen zu uns. Sondern, genau. Und wollen aber schon auch den Querschnitt durch unser Programm, das für Intakt steht, eigentlich präsentieren. Also den Austausch von Schweizer zu internationalen. Versuchen es auch sehr unter dem nachhaltigen Aspekt. Also es wird jetzt niemand eingeflogen oder so, sondern wenn sie auf Tour sind, dann haben wir versucht, dort etwas zu machen, damit wir dann diese Band sozusagen einladen können. Genau. Und dann gibt es auch noch eine kleine Zeitschrift, die ist geplant, wo wir ein bisschen über Intakt erzählen wollen. Genau. Also jetzt gar nicht so gross. Aber irgendwie, es gibt trotzdem genug Arbeit. Aber es ist eine schöne Arbeit, wenn so. Und das Programm läuft einfach weiter. Also, CDs, da ist jetzt nicht irgendwie eine Jubiläumsbox oder so geplant. Auch keine Intakt Big Band oder irgendwie so etwas.
Jetzt springen wir 40 Jahre in die Zukunft. Wo wäre Intakt, wenn es nach dir geht in 40 Jahren? Noch da, nimm
ja. Ja, bitte.
Wie sieht es aus in 40 Jahren? Hast du eine Vision? Das ist jetzt eine blöde Frage vielleicht.
Ja,
es bringt jetzt extrem weit.
Ja, ich hoffe irgendwie immer noch treu seinen Leitgedanken. Und dass man sich treu ist und seinen MusikerInnen treu ist und sie weiterhin begleitet und eigentlich versucht, den bestmöglichen Job zu machen. Aber vielleicht auch, dass es Infrastrukturförderung gibt, dass das vielleicht erleichtert wird, die tägliche Arbeit. Und vielleicht ein intaktes Haus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mit einem Space, wo du Musik machen kannst, oben in ein Label. Dann hast du noch eine Gastwohnung, wenn Leute gerade da sind. Irgendwie so ein Musikhaus von Intakt. Das fände ich, glaube ich, schön.
Sehen, also Ideen sind um. Die Frage war doch nicht so blöd gewesen. Gut.
Ja.
Sehr schön. Wer mehr wissen über eure Arbeit, findet euch natürlich im Internet. Und das bringt mich zum Plädoyer, kauft CDs, kauft Musik, nicht streamen. Ich glaube, das ist halt wirklich einfach eine wichtige Funktion, die das Publikum inne hat.
Ja, vor allem streamen ist einfach schade. Weil man verpasst ganz viel. Wenn man streamt, wie man kommt einzelne Songs über vom Album. Man hört nicht das ganze Album tendenziell bei diesen Playlists. Oder man springt dann vom einen zum nächsten und das Album erzählt auch immer. Da steckt so viel Arbeit drin. Welcher Song kommt an welche Position? Also da haben wir uns schon echt nächtelang durchgeschlagen und verworfen und wieder etwas anderes. Und ich glaube, das, ja, es ist auch ein Honorieren. Gerade in unserer Art von Musik werden die Leute nicht über Streaming reich. Also sie verdienen einfach wirklich nichts. Also unsere Spotify-Abrechnungen sind also das ist gar keine Abrechnung. also das ist irgendwie, ja, ich glaube wirklich, wenn man MusikerInnen unterstützen will, dann sollte man Konzerte gehen und dort gerade CD kaufen. Und gerade eine zweite, wie Weihnachten kommt auch jedes Jahr wieder und dann kann man die verschenken. Und es gibt immer, ja, irgendwie, die Musik, die lebt davon, dass man sie live hört und eben als Album und nicht einfach ein Stück.
Danke, Anja Illmeier, für deinen Besuch im Palaver bei Jazzkur und die Ausführungen und den kurzen, kleinen Blick in eure Arbeit und wie wichtig das sie ist und dass es ja wirklich ein Label braucht, Labels. Vielen Dank,
ein herzlicher Applaus. Danke für die Einladung.
Ja. Wenn wir jetzt einen Song stellvertretend müssten hören, für das Label stellvertretend, welchen würdest du wünschen? Und wir haben die Frage besprochen schon länger, nicht, dass ich sie jetzt überfallen damit. Das ist eine fiese Frage, noch viel fieser als der Ausblick.
Ja, sie bewegt mich seit 2,5 Stunden. Genau, also es gibt eigentlich nicht diesen Song. Ich glaube, es gibt ganz viele Songs. Es kommt auch immer auf die eigene Emotion drauf an. Was braucht man gerade irgendwie so? Aber ich finde doch, Intakt ohne Irene wäre nicht intakt. Und es gibt, ich habe gerade am Wochenende ein Album von ihr wieder gehört. Und ich finde eigentlich, da gibt es ein Stück Jungle Beats 2. Sie ist auf der Live im KKL. Die Irene hat mal im KKL, ausverkauften KKL, gespielt. Und da kommt ganz viel Politik rein. Ja, und irgendwie das Stück, das ist schon Jungle Beats 2, würde ich jetzt einfach so nennen, aber nicht mich darauf festnageln, dass jetzt das der einzige ist. Es gibt noch ganz viel. Aber ich mache keine Spotify-Playlist damit. Danke.
Thank you.
Jazzcore Podcast. Jazzcore.